Morgen auch von meiner Seite. Ralf Lang, mein Name, wurde schon erwähnt. Ich bin in Mosbach in der Zentrale von OM, Operation Mobilisation, und betreue da die Langzeitmitarbeiter. Also von daher, wir sagen jetzt 2 Jahre, aber ich gehe davon aus, dass wir FIPS und AMAI hoffentlich ein bisschen länger als 2 Jahre sehen. Und so ein bisschen von meinem Hintergrund. In meiner Personalabteilung habe ich immer wieder auch Gespräche mit neuen Leuten, also Leute, die sich für einen Missionseinsatz interessieren. Und eine Frage stelle ich da besonders gerne, die lautet ungefähr so: Wenn heute dein Nachbar, deine Nachbarin, dein Freund vom Sportverein, jemand, mit dem du zu tun hast, zu dir kommen würde und sagen würde, ich will Christ werden, was muss ich tun? Was würdest du antworten? Das ist so die Frage, weil die bringt mich immer wieder dazu, zu dem, was wirklich da ist. Was muss ein Mensch tun, um Christ zu werden? Was ist der Kern des Glaubens? Und damit verbunden automatisch auch das, was gebe ich weiter? Das sind wichtige Fragen, und ich kann mich noch daran erinnern, als ich da zum ersten Mal wirklich damit konfrontiert wurde. Das war auf einem Missionseinsatz. Damals gab es so in Deutschland, in einer kleinen Stadt, in der Woche vor Ostern einen Einsatz. Wir haben verschiedene im Altersheim, in Krankenhäusern, mit den Leuten ins Gespräch gekommen über Ostern. Und ich kann mich daran erinnern, ich war in einem Krankenhaus, wir haben ein paar bekannte Osterlieder gesungen, und dann plötzlich kam das Mikro und hieß es: Ralf, jetzt erzähl du, was dir Ostern bedeutet. Und ich war erschrocken. Zum einen natürlich, ich hatte einen krassen badischen Dialekt, den keiner verstanden hat. Aber ich habe auch gemerkt, was sage ich denn jetzt hier? Was soll ich sagen, was Ostern mir bedeutet? Was ist das Zentrum und was kann ich weitergeben? Das ist eine Frage, die schon in der Bibel gestellt wird. Was ist das Zentrum? Und da möchte ich mit euch heute Morgen reingucken in Lukas 10. Sehen wir auch gleich ein Gespräch. Lukas 10 ab Vers 25 ist es ein Gespräch von einem Theologen oder einem Schriftgelehrter, wie es damals hieß, und Jesus. Und die beiden unterhalten sich. Und es sind 3 Evangelien, wird es erwähnt, von daher ist es eine relativ bekannte Geschichte, die wahrscheinlich viele auch schon kennen. Es beginnt damit, dass der jüdische Theologe im Gespräch Jesus fragt: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Was steht im Gesetz, was liest du dort? Und er zitiert aus dem 3. und 5. Mose: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Jesus antwortet: Tu das und du wirst leben. Und dann fragt er noch: Wer ist mein Mitmensch? Wir sagen gern, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und jetzt heute in der Zeit von Instagram, YouTube, ist es ganz normal, ein Bild: Wer ist dieser Mitmensch? Jesus hat kein Instagram, Jesus hat keine 20-Megapixel-Kamera. Also macht er das, was man damals machte, und er erzählt eine Geschichte. Er erzählt eine ganz bekannte Geschichte, die wir heute kennen, damals war sie neu. Die Geschichte eines Mannes, der eigentlich gar keine so große Reise macht, aber unterwegs wird er überfallen, brutal zusammengeschlagen und verletzt liegt er dann am Wegesrand. 2 angesehene Leute kommen vorbei, beide gehen vorbei, gucken nicht, helfen nicht. Und erst ein dritter Mann, ein Angehöriger von einer religiösen Minderheit, der sieht ihn, hilft ihm auf sein Reittier, bringt ihn in die nahegelegene Herberge und zahlt sogar noch seine Behandlungskosten. Soweit die Geschichte aus Lukas 10. Ich möchte mit euch ein paar Dinge angucken, was Jesus in diesem Teil hier macht. Er spricht nämlich zunächst mal an das, was weißt du? Er wird ja gefragt, er spricht den Kopf an, was weißt du? Was können Sie weitergeben über den Glauben? Sie sind vielleicht durch Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht, biblischen Unterricht gegangen, haben vieles gehört, vieles gelesen und können auch manches wiedergeben. Haben vielleicht von den 10 Geboten gehört, ganz viele haben das gehört. Oder eine feste Burg ist unser Gott, solche Lieder sind bekannt. Und vor zwei Wochen hatten wir ja, eine ganz zwei Wochen haben wir ja die Reformation uns da erinnert und gedacht. In dem Schüleraussatz, da klang das dann so: 1517 schlug Martin Luther 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg. Er spaltete damit versehentlich die Kirche. Darüber kann man schmunzeln. Manche Schüler schreiben so. Und wir lesen auch heute und hören von vielen Menschen in unserem Land, die überhaupt keinen Bezug oder ganz wenig Bezug zu christlichem Glauben haben. Und doch, für die meisten von uns ist es doch so, dass wir über Gott gehört haben und dass im Kopf eine ganze Menge ist. Der Kopf hat schon von der Weihnachtsgeschichte gehört. Ich denke, die meisten von Ihnen wissen heute Morgen, dass Maria und Josef davor kommen. Ich denke, die meisten von uns wissen, dass Jesus an Karfreitag gestorben ist. Die meisten wissen, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Vorhin hatten wir das auch gesungen und auch schon gehört. Die meisten wissen Aussprüche von Jesus: Ich bin der gute Hirte, selig sind die Friedenstiften. Vieles, vieles, was wir wissen. Und dieser jüdische Theologe in unserem Text, der wusste das auch. Und er zitiert sehr richtig eben aus dem 5. Buch Mose und aus dem 3. Buch Mose, aus seinen alten Schriftrollen, eben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand, und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist das, was wir gern als das Doppelgebot der Liebe bezeichnen. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Und Jesus antwortet ihm: Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Tu das und dann wirst du leben. Das ist eine 1,0. Das ist genau alles richtig, sagt er. Und wenn Sie heute Morgen von meiner Predigt zumindest diese beiden Sätze, also diese beiden Verse aus dem 3. und 5. Buch mitnehmen, dieses Doppelgebot der Liebe, dann war es nicht umsonst. Es geht um diese vertikale Beziehung zwischen Mensch und Gott und die horizontale Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Wieder mal kurzer Rückblick. Damals bei diesem Einsatz bei OM, da war auch vieles in meinem Kopf. Ich war durch Jungschar, durch Gottesdienst, durch Bibellesen mit all diesen Geschichten vertraut. Ich wusste, was an Karfreitag passiert ist und ich wusste, was an Ostern passiert ist. Aber es war in meinem Kopf. Und in meinem Kopf hat es sich herumgedreht. Es ging nur in meinem Kopf. Und das Wissen ist nichts, was ich weitergeben kann. Ich könnte nicht sagen: Ja, Jesus ist für dich gestorben, weil mein Jugendkreisleiter mir das so erzählt hat. Es war nichts, was ich hatte. Von dem Denken muss nämlich noch ein Schritt kommen, und zwar in das Herz. Die Wahrheit, die nur im Kopf bleibt und sich selber dreht, ist eine Wahrheit, die nicht nach außen dringt. Ich kann Wahrheiten vermitteln, aber nur Leben kann ich weitergeben. Das Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen, hat einen zentralen Punkt. Und zwar, dieser zentrale Punkt ist die Beziehung. Beziehung eben auf der Gott-Mensch-Ebene und Beziehung zum anderen Menschen. Und der Gesetzeslehrer, der spricht auch sehr richtig von eben Herz, Hingabe, Kraft, Verstand, all diese ganz starken Worte, die er benutzt, die auch diese Liebesbeziehung beschreiben. Mir hilft es manchmal, auch zu gucken, was ist denn diese Jesus-Nachfolge nicht. Also Jesus-Nachfolger im Vergleich zu anderen Religionen, da geht es zum Beispiel nicht um Unterwerfung. Wir waren als Familie in Zentralasien und in Zentralasien habe ich ganz viele Menschen getroffen, die Unterwerfung erleben. Die Gott-Mensch-Beziehung ist nicht eine 1-zu-1-Beziehung, sondern es ist eine Herr-Sklave-Beziehung. Und das Ziel ist es, diese Unterwerfung. Unterwerfung führt aber immer zu Unterdrückung und immer zu Versklavung. Beziehung hingegen gibt Freiheit. Jesus-Nachfolger, da geht es nicht vor allen Dingen um Unterwerfung und es geht auch nicht vor allen Dingen um Vergeistlichung. Vergeistlichung, auch das sieht man oft, so eine Beziehung zu Gott auf einer geistlichen Ebene. Also das Irdische ist irgendwo hier, wo wir leben, aber eigentlich geht es um so eine Geistebene. Das Ziel ist es, in diese Geistebene hineinzukommen und dort dann mit Gott zusammen zu sein, so einen unendlichen Geisteszustand oder so eine völlige, ja, mein Körper und Seele trennen sich und dann bin ich mit Gott eins. Darum geht es nicht. Vergeistlichung führt immer zur Abwertung vom Physischen, vom Sichtbaren. Die Beziehung hingegen schätzt den anderen Wert, schätzt das Anfassbare gegenüber Wert. Bei Jesus-Nachfolgern geht es auch nicht zentral um Beeinflussung. Auch das habe ich gesehen in Zentralasien. Gott ist weit weg, ich bin hier, aber ich muss ja irgendwie die Mächte, und es gibt ganz viele Mächte um mich herum, beeinflussen. Und das kann ich tun durch irgendwelche Übungen, durch irgendwelche Geistheiler oder Geistleute, die mir da Kraft dazu geben. Und es geht immer darum, diese Geister zu beeinflussen, zu meinen Gunsten. Und das, was ich auch gesehen habe, ist, dass diese Leute sehr stark in Angst leben. Und ich denke, in den Philippinen ist das auch oft so. Eine Angst vor dieser Geisterwelt, die als real da ist. Diese Beeinflussung dieser Mächte hinterlässt immer Angst. Beziehung hingegen gibt Sicherheit und Gewissheit. Jesus-Nachfolger sind Beziehungsmenschen. Vom Kopf muss die christliche Botschaft den Weg ins Herz finden. Hier geht es um Emotionen und Gefühle. Eine ganz schwierige Sache, gerade für uns Männer, und da nehme ich mich nicht aus. Emotionen und Gefühle muss man erstmal ein bisschen tiefer graben, dass die überhaupt da sind und sich eingestehen. Was bewegt Sie, wenn Sie an die dunklen Seiten Ihres Lebens denken? Worte, die andere verletzt haben. Dinge, von denen Sie sagen, wäre besser nicht passiert. Die Bibel nennt sowas Sünde. Und Jesus gibt auch ein Beispiel wird ein Beispiel erzählt von Jesus, wo ein sündiger Mensch vor Gott kommt und eben genau davon getroffen in seinem Herz wird und sagt, sei mir Sünder gnädig. Diese tiefe emotionale Betroffenheit ist Teil von Jesus' Nachfolgern, die ist dabei. Das Herz, dieses emotionale Gefühlszentrum, dieses Persönlichkeitszentrum, das ist dabei. Wann haben Sie zum letzten Mal über Ihre eigenen Sünden geweint? Das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Wo trifft mich diese Botschaft? Wieder Rückblick, damals im Krankenhaus, damals bei OM. Ich stand da und habe gemerkt, ich hatte vieles im Kopf, aber nicht in meinem Herzen. Und ich habe gemerkt, so will ich nicht wieder zurückfahren. So will ich nicht wieder in meinen Alltag zurück. Und ich habe Gott eingeladen, in mein Herz zu kommen, es komplett auszufüllen. Und dann ist was passiert. Ich habe gemerkt, nicht Jesus ist für uns alle gestorben, sondern er ist auch und vor allen Dingen für mich gestorben. Er ist nicht für uns alle auferstanden, sondern er ist auch und vor allen Dingen für mich auferstanden und erlebt heute. Wenn Sie heute Morgen hier sitzen und merken, mein Herz ist zwar da, manchmal merke ich das auch, aber diese tiefe Ergriffenheit Gottes fehlt, dann ermutige ich Sie, diesen Morgen dafür zu nutzen, auch Jesus einzuladen. Hier gibt es genauso Menschen wie damals bei meinem Einsatz, als ich auch gemerkt habe, da muss ich jemanden mit hineinnehmen, habe mit jemandem zusammen gebetet und das klargemacht vor Gott. Eine ganz wichtige Situation war das in meinem Leben. Weil das hat, nachdem das Herz erreicht wurde, ist was passiert. Es ging weiter. Vom Herz ging es in die Hand. Und in unserer Geschichte bleibt ja auch nicht stehen, dass eben mit dieser Liebesbeziehung, mit diesem Doppelgebot der Liebe, sondern Jesus sagt, Jesus erzählt ja diese Geschichte vom barmherzigen Samariter und von dieser helfenden Hand. Jesus will keine theologischen Grundsatzregeln, keine Gesetze weitergeben. Er zeichnet uns eben dieses Bild von dieser Liebesbeziehung und von dem Mitmenschen und bringt das damit genau auf den Punkt. Er spricht Kopf, Herz und Hand an. Und im Jakobusbrief, da können wir auch nachlesen, Glaube ohne diese Auswirkungen, ohne das, was mit der Hand passiert, ist schlechter Glaube, ist gar kein Glaube, ist nichts wert. Es hat immer auch eine Auswirkung. Jesus stellt diesen Helfer in den Mittelpunkt, liebe Gott und liebe deinen Mitmensch. Und es geht eben von Kopf, Herz in die Hand. Es hat immer Auswirkungen. Rückblick wieder, damals, nachdem ich dann eben in diesem Einsatz gemerkt habe, Gott, ich möchte dich in mein Leben einladen, haben Dinge sich plötzlich verändert. Ich kam zurück in meine Gemeinde und das Erste, was ich gesagt habe, nächsten Samstag ist bei mir im Wohnzimmer ein Gebetsabend. Ich wollte einen Gebetskreis gründen, weil ich merkte, dieses Anliegen Gottes, dass Menschen zu ihm finden, das wurde auch mein Anliegen und ich wollte dafür beten. Ich wollte für die Welt und für die Mission beten. Menschen, die ihren Glauben weitergeben, sind Menschen, deren Leben verändert wurde. Wie sieht es praktisch bei Ihnen aus? Was hat sich bei Ihnen im Leben verändert? Wie geht es von der Hand weiter? Noch eins weiter? Wo geht es hin? Veränderte Menschen investieren Gebet. Im Gebet können wir diese Welt vor Gott bringen. Veränderte Menschen investieren Zeit und Geld. Das sehen wir besonders in der Geschichte. Der Samariter investiert, bezahlt die Behandlungskosten und nimmt sich noch den extra Umweg für den Mann, der seine Hilfe braucht. Und veränderte Menschen sind auch bereit zu gehen. Heute hören wir von Fips und Amai, die bereit sind zu gehen. Für mich damals, nachdem eben diese Veränderung passiert ist, war plötzlich auch ist gar kein abwegiger Gedanke mehr, mit meinem Ingenieurdasein in der Missionsgesellschaft zu beginnen. Zurück zum Anfang meiner Frage. Was ist das Wichtigste? Christen, Jesus-Nachfolger sind Menschen, die ihren Kopf nicht nur zum Haarewaschen haben. Er wurde uns gegeben, um zu denken. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in der kommenden Woche genau das machen. Dass Sie Gottes Wort lesen, weil das ist da, wo er etwas von sich preisgibt, wo er sagt, was ihm wichtig ist. Und das ist nach einer Woche noch nicht vorbei. Das geht weiter. Aber Gott will ihren Kopf ansprechen. Gott will auch ihr Herz ansprechen. Es darf nicht eben nur beim Denken bleiben. Theorie ist wichtig, aber eben nicht alles. Ich wünsche, dass Sie in der kommenden Woche ergriffen werden von dieser Liebe Gottes. Er möchte in Ihr Leben kommen. Und das hat immer Auswirkungen. Wenn das passiert, dann lesen wir in der Bibel, dass Dinge plötzlich sichtbar werden wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, geistliche Früchte nennt das die Bibel. Und die Hand. Eine gute Predigt, sage ich immer, kommt auch mit einer Hausaufgabe. Schauen Sie in der nächsten Woche, wo Sie Gottes Liebe weitergeben können. Ganz praktisch könnte das aussehen mit einem Gebet, dass Sie in der nächsten Woche auch für jemanden beten, sei es Fips oder Amai, sei es Menschen um Sie herum. Prüfen Sie, fragen Sie Gott, was er Ihnen aufs Herz legt. Das kann ganz praktisch sein, Zeit oder Geld zu investieren. Wie oft, mittlerweile kann man das ja einfach machen am Handy, zu gucken, wie viel Zeit man damit verbringt. Wir haben alle eben, kann man den Stundennachweis liefern. Wie viel Zeit Sie damit verbringen, wie viel Zeit Sie mit Ihren Nachbarn, mit anderen Menschen verbringen. Wo will Gott Zeit und Geld von Ihnen? Wo können Sie das investieren? Und überlegen Sie, wie Sie ganz praktisch Leuten helfen können. Leute wie Fips und Amai, Menschen um Sie herum. Und dann vor allen Dingen, wie bei jeder Hausaufgabe, tun Sie es auch. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du Kopf, Herz und Hand immer uns komplett siehst, jeden Einzelnen, der hier sitzt, komplett sieht. Und ich bitte dich, dass du Auswirkungen, die bis in die Ewigkeit hineinreichen, in dieser nächsten Woche, in jedes einzelne Leben hineinpflanzt, auch in meins. Ja, ich bitte dich immer und immer wieder um dieses Treffen und auch diese Getroffenheit, dass du mein Leben und mein Herz ansprichst. Das ist mit einem Mal nicht vorbei. Jesus, ich möchte dich loben, dass du hier bist und dass dein Heiliger Geist mitten unter uns ist und uns begleiten will dabei. Amen.